Ja, Jeff hat ja gebeten, etwas persönlich zu sprechen. Wobei meine Frau weiß es, auch persönliche Sachen sehr sachlich bei mir immer sind. Ich bitte um Nachsicht. Was denkt man, wenn man in der Intensivstation liegt in Erlangen, mit allen möglichen Lichtern, Augenoptikum und Apparaten und so weiter, und hört, man hat Gehirnblutung gehabt, und hat überlegen kann, ja, nächsten Tag, wenn du aufwachst wieder, kannst du noch denken dann, was weißt du noch überhaupt vom Herrn Jesus, von der Bibel, vom Glauben? Wie ist die Hoffnung da? Wie geht es weiter mit dem Glauben auch dann? Wenn auch das so dann immer die Frau dazu hilft, dass das Leben vielleicht noch kürzer wird, weil immer wenn die Frau mir einen Kuss gegeben hat, dann gingen dann die ganzen Apparate hoch und jo, die leuchten auf einmal mit dem Blutdruck dann. Ja, worauf baut man dann seine Hoffnung auf? Und dann weiterhin auch dann merkt, ja, dass alles sich ändert, die linke Seite nicht mehr funktioniert, dann wo ist dann deine Hoffnung, meine Hoffnung und auch, wo ist die Basis dann? Auf was baut man noch auf dann? Wenn man dann die Frage gestellt bekommt, ja, wie lange sind deine Zeiten der Verzweiflung? Wenn man dann sagen kann, ja, keine Ahnung noch, bis jetzt habe ich noch keine gehabt. So was bisher auch komischerweise, was ein Gnadengeschenk natürlich ist dann. Aber auch hier, worauf baut man auch dann diese Hoffnung auch da, oder die Tatsache auf, dass bisher der Herr nicht zugelassen hat, dass Verzweiflungszeiten kommen. Ich will da bleiben bei zwei Sachen. Im Dezember, als ich da einen Schlaganfall hatte, hat mir in Bamberg angefangen, Hebräerbrief zu studieren. Hebräerbrief, da geht es um viele Sachen, um ein Thema hauptsächlich dann. Könnt ihr daheim nachlesen dann. Nur zwei Verse aus Hebräerbrief. Hebräer 8, Vers 1. Die Summe dessen aber, was wir sagen, also ein Kernpunkt von Hebräerbrief, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes in den Himmeln. Und Kapitel 7, Vers 24, dies aber, weil er, unser hoher Priester, in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum, ein ewiges Priestertum. Daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn sich Gott nahen, indem er alle Zeit für sie lebt, um sich alle Zeit für sie zu verwenden. Der hohe Priester hier im Hebräerbrief, den wir haben, der viel besser ist als menschliche hohe Priester, weil er, Nummer eins, ewig lebt, sich ewig für uns verwendet. Nummer zwei, sich gesetzt hat im Himmel auch. Darum soll es auch gehen heute bei diesen persönlichen Erfahrungen, speziell aus einem Kapitel aus dem Johannesevangelium, wo wir diesen hohen Priester sehen, wie er handelt, wie er auch jetzt noch handelt. Der hohe Priester, ein Aspekt des hohen Priestertums, an das denken wir öfters dann, er sich gesetzt, hat ein für alle Mal am Kreuz sein Opfer für uns gebracht, um uns zu erlösen, zu erretten. Den zweiten Aspekt, der wurde mir eben wichtig in diesen Zeiten dann im Krankenhaus und auch daheim dann. An den Dingen dachte ich zumindest früher weniger. Aber der ist umso wichtiger in solchen Zeiten, wo man nicht weiß, wie es weitergehen kann. Unser hoher Priester. Kapitel 17 im Johannesevangelium, da geht es darum, dass unser hoher Priester tätig wird uns auch zeigt, wie er handelt, wie er wirkt. Der ewige hohe Priester. Das Kapitel könnt ihr selbst daheim durchlesen. Ich will nur einige Verse herausziehen. Ich denke, das genügt für heute dann. Der ewige Priester, seine Person. Über die habe ich nachgedacht, wer ist der hohe Priester auch? Kein Mensch, kein Papst, kein sonst irgendwas. Wer ist der, in dem wir Vertrauen haben können? Wenn wir lesen in Kapitel 17, Vers 2 und Vers 3, Johannesevangelium, da sehen wir etwas von seiner Person. Da heißt es, so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er, der Herr Jesus, allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Und da sehen wir schon, wer der hohe Priester ist. nämlich der, der Gewalt hat, Macht hat, ewiges Leben zu geben, wem er will. Also Gott. Nur Gott hat Gewalt über ewiges Leben. Von daher sehen wir schon mal, dass der, in dem wir hier Vertrauen haben können, unser Vertrauen setzen können hier, unser Hohepriester, dass er selbst Gott ist. Jesus, der Sohn Gottes, der wahrhaftige Gott, das ewige Leben. Nur er ist würdig auch, dass wir Vertrauen darauf setzen dann. Vers 3, Kapitel 17. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den Vater und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, Gemeinschaft haben. Der allein wahre Gott, den Vater im Himmel, aber gleichzeitig ist auch der Herr Jesus unser allein wahrer Gott. Das, was hier verwendet wird, dieser Ausdruck hier, sehen wir auch an anderen Stellen. 1. Johannes 5, Vers 20 zum Beispiel, heißt auch von Herrn Jesus als den allein wahren Gott, allein wahrhaftigen Gott. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der ist unser hoher Priester, der allein wahrhaftige Gott, eins mit dem Vater im Himmel, Macht über das ewige Leben auch dann. Kein anderer, der hier Gott ist. Wir haben Vertrauen in ihm, dürfen unser Vertrauen auf ihn setzen. Er ist eins mit dem Vater, heißt im Kapitel 1, im Vers 21 vom selben Kapitel, Johannes 17. Wie du, Vater, in mir und ich in dir bin, damit auch sie eins seien. Wir sind eins, heißt hier in diesen Versen dann. Der Vater und der Sohn, eins. Zwei Personen derselben Gottheit. Der allein wahrhaftige Gott. Auch hier habe ich dann gedacht, ja, haben wir es eigentlich viel besser als andere, als Moslems zum Beispiel. Moslems kennen diesen allein wahrhaftigen Gott, Jesus Christus, nicht. Sie lehnen ihn sogar ab und verwerfen ihn als Irrlehre, als Abfall vom Islam. Wie wunderbar ist es, dass da Jesus unser allein wahrhaftiger Gott ist, dass wir ihn kennen dürfen, dass wir auf ihn vertrauen dürfen dann. Er ist eins, eins Wesens, gleich auch mit dem Vater. Und es ist kein Unterschied dann auch hier in seiner Macht und Wirksamkeit. Er ist unser hoher Priester, auf den wir vertrauen dürfen. Der allein wahrhaftige Gott, von dem wir auch im Psalm 96 heute schon gehört haben, dem sogar die Bäume im Wald hier dienen müssen und Lob preisen müssen dann. Also wenn wir das nächste Mal im Wald gehen oder wollen, können wir auch dann denken, der Grund, warum Bäume geschaffen sind, nicht nur um uns zu erfreuen, sondern auch um den allein wahrhaftigen Gott, Jesus Christus und den Vater zu verherrlichen, zuzujubeln. Der ist unser hoher Priester, auf den dürfen wir vertrauen. Was ist sein Dienst? Was macht er? Haben wir auch schon gehört. Bei Gott gibt es keine Zufälle. In meinem Leben nicht, in deinem Leben nicht, in der Weltgeschichte nicht, in München nicht oder hier auch nicht. Egal was passiert, alles liegt in seiner Hand. Alles ist von ihm geführt und geleitet. Nationen, Völker, die aufstehen, andere besiegen und auslöschen oder andersherum auch dann, auch das liegt in der Hand Gottes, ist geplant. Apostelgeschichte 17, Vers 26 sagt Paulus den Athenern, den schlauen Athenern dort: Er, Gott, hat aus einem Blut, aus Adam, jede Nation der Menschen gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden waren, am Wohnen, und er hat festgesetzt die Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnungen. Er hat es bestimmt, Gott hat bestimmt, wann welches Volk wie groß wird oder eingeht oder aufsteigt oder sonst irgendwas. Alles, was in der Weltpolitik passiert, dürfen wir auch hier sehen, festgesetzt, bestimmt von unserem Herrn und Gott im Himmel, der allmächtig ist. Erinnert euch an das Frühere von Urzeiten her, sagt der Herr in Jesaja 46, dass ich Gott bin und sonst keiner, dass ich Gott bin und keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde, von all das her, was noch nicht geschehen ist, und spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Punkt. Und so weiter. Alles, was passiert, Krankheiten, die wir nicht uns ausgesucht haben, nicht erklären können, Sachen wie München vor zwei Tagen auch, Völker, die andere überfallen und einnehmen dann, egal was, der Ratschluss Gottes passiert zu 100%. Nichts läuft unserem Gott aus der Hand. Da dürfen wir darauf vertrauen. Er ist der allein wahrhaftige Gott, der allmächtige Gott. Er ist die Quelle und die Grundlage unseres Vertrauens. Hast du auch so einen Gott, auf den du dein Vertrauen setzt, auch in Situationen, die du nicht erklären kannst? Daniel 11, Vers 32 war früher mein Lieblingsvers, wo ich mir oft gedacht habe, Herr, ich predige oft über diesen Vers, was lässt du noch zu in meinem Leben, dass ich in meinem Leben es auch beweisen kann oder muss, das passiert. Ja, jetzt weiß ich natürlich was. 11, Vers 32, wo ich immer gesagt habe, ja, den müsst ihr auswendig lernen. Da heißt in der Übersetzung, die Menschen aber, das Volk aber, die Leute aber, die ihren Gott kennen, die werden feststehen und handeln. Nicht das Handtuch schmeißen dann. Ich habe immer gedacht, ja, habe fast etwas Angst gehabt, immer darüber zu sprechen dann. Was wirst du in meinem Leben noch zulassen, um das dann auch hier irgendwie lebendig hier vorzuführen? Inzwischen weiß ich es. Ein was zumindest. Mal schauen, was noch kommt. Aber jetzt kommt davon, dass wir unseren Gott kennen, unseren hohen Priester kennen, der Gott ist. Er ist der Allmächtige, alles vorgeplant zu bestimmten Zeiten hier. Selbst den Gerichtstag, der kommt, von dem wir heute schon gesungen haben und gehört haben im Psalm, auch der ist festgesetzt von der Zeit her, im Kalender Gottes festgesetzt. Nicht irgendwann einmal, wann es mal Gott passt, nein. Auch da Apostelgeschichte 17, Vers 30 heißt auch dann und 31, dass dieser Gott den Tag des Gerichtes festgesetzt hat und den Richter festgesetzt hat, auch Jesus Christus an. Also auch da die Zukunft festgesetzt im Plan und Zeitplan Gottes. Nichts ist überraschend, nichts irgendwie nach Lust und Laune Gottes, so wie Allah nur nach Lust und Laune handelt. Wir haben einen Gott, der berechenbar ist, der von Anfang an das Ende verkündet, der am ersten Tag der Schöpfung schon das Ende geplant und festgesetzt hat und alles durchführt nach seinem Willen, nach seinem Ratschluss. Die Stunde ist gekommen, heißt im Vers 1, Kapitel 17, im Gebet unseres Herrn Jesus. Was sagt es? Das redet auch davon, vom Zeitplan Gottes. Ein festgeplanter Zeitpunkt, auch der Kreuzigung. Auch da lesen wir immer wieder, dass die Kreuzigung zur bestimmten Zeit passiert, nach bestimmtem Ratschluss, Apostelgeschichte 2, hingegeben, daher ist es nach bestimmtem Ratschluss, das heißt Beschluss oder Festlegung, nach Vorkenntnis Gottes. Was deine Hand zuvor bestimmt hat, das geschehen soll, heißt Apostelgeschichte 4, Vers 27, nicht Pontius Pilatus, nicht die Juden, nicht die Römer haben es festgesetzt, sondern sie waren nur Marionetten, im Prinzip Handlanger in ihrem bösen Herzen hier, um das auszuführen, den guten Plan Gottes auszuführen, dass der Jesus am Kreuz für uns stirbt und da ihm den einen Dienst des hohen Priesters für uns ein für alle Mal ausführt, am Kreuz für uns zu sterben, um uns zu erlösen, für unsere Sünde hier gerichtet zu werden dann und voll zu bezahlen bis zum Ende, dass nichts mehr übrig bleibt. Das ist ihm der eine Dienst. Auch das vorgeplant vom Zeitpunkt her, sehen wir auch in Daniel, Vers 9, Kapitel 9, auch da ist der Zeitpunkt sogar genau vorgeplant, wann der Jesus stirbt. Vom Kalendertag hier fast. Nichts läuft aus der Hand, nichts passiert einfach so dann. Er ist es, der allmächtig ist, souverän ist, seine Pläne durchführt. So sagt der Herr Jesus hier auch im Gebet, die Stunde ist gekommen, dass die Kreuzigung ansteht, der Tod ansteht hier. Vorher lesen wir oft, meine Stunde ist noch nicht gekommen, ist noch nicht jetzt die Stunde, meine Zeit ist noch nicht da und so weiter. Lest durch Johannes Evangelium durch, das kommt 10-mal ungefähr vor oder noch öfters hier. Diese Anspielen hier auf den Zeitplan Gottes. Einmal ist noch nicht da, dann ist er gekommen, dann ist er weit. Die Zeit ist bestimmt, festgelegt. So ist unser Herr. Er führt die Weltgeschichte aus nach seinem Plan. Alles zur festbestimmten Zeit. Glaubst du es? Wenn nicht, lest deine Bibel intensiver im Gebet, weil das ist unser Gott. Wenn du es nicht glaubst, dann kennst du deinen Gott noch nicht so, wie er sich offenbart in der Bibel. Die Kreuzigung des Sohnes Gottes, Beschluss, Festlegung, Soldaten, Juden hier, denen wurde nur für einen Raum gelassen, um die Bosheit ihres Herzens auszuleben, aber letztlich mussten sie, selbst der Teufel in diesem Zeitpunkt, dem Beschluss, dem Ratschluss, dem Plan Gottes hier dienen. Den Gläubigen, da ist es genauso, der Paulus zum Beispiel spricht auch davon, er, der größte Feind der Christenheit zu diesem Zeitpunkt. Ein schönes Beispiel, würde ich sagen, für ein absolut unmögliches Beispiel hier. Stellt euch vor, wir leben zur Zeit der ersten Gläubigen, kurz nach der Kreuzigung, im Gebet hier, im Gottesdienst. Wer von euch wäre auf die Idee gekommen, zu beten, dass Paulus sich bekehrt? Der größte Verfolger der Christenheit. Gut, manche würden vielleicht gebetet haben, aber wer hätte auch geglaubt, dass das erfüllt wird, Herr Mann? Genau den hat Gott eben auserwählt. Nicht erst nach der Kreuzigung, sondern schon bevor er geboren worden ist. Als offensichtliches Beispiel seiner Macht, dass Gott allmächtig ist, dass er seine Pläne ausführt, von A bis Z. Und so musste Paulus auch erkennen. Als es aber Gott gefiel, Galater 1, Vers 15, als es Gott gefiel, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert hat und seine Gnade berufen hat, als es ihm wohl gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, das heißt, dass er zum Glauben kommt. Wenn jemand zum Glauben kommt, auch das liegt nicht am Willen, am Wohlgefallen des einzelnen Menschen in erster Linie, sondern an Gott. Als es Gott wohlgefiel, Jesus Christus, das Evangelium im Herzen von Paulus zu offenbaren, da hat er sich bekehrt. Da hat es keine Sekunde gedauert. Das war eine Watschen, im Prinzip geistliche Watschen von links nach rechts, Offenbarung Gottes, damals wohlgefallen. Und Paulus hat nur noch gerufen: Wer bist du, Herr? Was soll ich tun, Herr? Keine Diskussion, kein Missionsfeldzug, Gottes Handeln. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unser Herzen gescheint hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. 2. Korinther 4, Vers 6. Das können Gläubige sagen. Gott hat geleuchtet und gesprochen, neues Leben geschaffen, im Herzen von Menschen. Auch da ist er allmächtig und handelt. Wenn wir zurückblicken, ich kann es auf jeden Fall bezeugen, dass bei mir im Leben auch so war. Bei Paulus war es so, das größte Beispiel für unmögliche Leute hat er hergezogen, um die Christen, das Evangelium hier zu verbreiten, zu verkünden. Bei anderen Leuten genauso. Gallio, Paulus selbst im Leben ist Paulus auch, wenn wir anschauen, dann Geschichte. Er kommt zu einem bestimmten, von Gott bestimmten Zeitpunkt nach Korinth, gerade als ein neuer Statthalter eingesetzt worden war, der Gallio. Wer kennt Gallio? Natürlich jeder, natürlich. Der Bruder vom Seneca, weiß jeder natürlich. Einer der mächtigsten Politiker zu dieser Zeit, der nach diesem Jahr, ein Jahr war ihm hier gegeben als Statthalter, das gehört so dazu. Danach zurück ist er nach Rom, nach einer gewissen Zeit in Rom dann auch einen Posten bekommen hat, unter anderem dann, der hervorragend war, er war auf dem Siegeswagen, auf der Triumphwagen vom Kaiser hinter ihm gestanden, hat den Siegeskranz da über ihm gehalten dann. Natürlich der herausragende Posten dann auch. Warum war es wichtig, dass Paulus genau in diesem einen Jahr der Amtszeit vom Gallio nach Korinth kommt, angeklagt wird hier vor Gallio. Mächtiger Politiker, großer Einfluss, jedem bekannt. Und da hat Gallio dann im Prinzip ausgesagt, ganz kurz zusammengefasst nur, was wollt ihr Juden hier? Ihr wollt, dass ich das als Verbot der Religion hier brandmarke? Schert euch weg. Das ist auch nur eine, wie es Judentum auch anerkannte, zulässige Religion, was hier der Paulus verkündigt. Von da an war ein etwa 10 Jahre lang mindestens dann von Seiten der römischen Macht her freie Bahn gegeben, das Evangelium zu verkündigen im ganzen römischen Reich. Durch diese Erklärung hier vom Gallio. Aber das wollen wir nebenbei, das kann man mal extra Stunde hier mal näher ausführen, dann wie dieser Bruder von Seneca hier benutzt worden ist, um hier für einen gewissen Zeitpunkt nur, bis Nero aufgetaucht ist, es umgekehrt hat, freie Augen gegeben hat, dass die Grundlagen des Evangeliums gelegt werden im römischen Reich, dann bis hier umhin. Und dann, als Nero das umgekehrt hat, verboten hat, schon überall Gemeinden waren, die erfolgt worden sind, aber schon das Evangelium hier in allen Bereichen, Bezirken hier vom römischen Reich ausgebreitet war. Beispiele hier nur, um zu sehen, Gott ist allmächtig, er führt die Geschichte hier. wird auch, ja. Kenne deinen Gott, kennst du deinen Gott? Das ist wichtig, denke ich, für uns alle. Jetzt aus anderer Perspektive auch nochmal die Aufforderung, ja, lern deinen Gott kennen, damit du in Zeitpunkten, die du nicht mehr erklären kannst, wo du keinen Ausweg mehr siehst, auch dann immer noch zu ihm hältst. Und sagst, mein Gott weiß, warum und für was es ist. Ganz wichtig. Wenn wir unseren Gott kennen, durchstudieren, so wie unsere Indonesier es auch machen, habe ich auch gesagt, ja, nehmt eure Bibel, lest die Bibel von Anfang bis Ende durch, jeden Tag einen Abschnitt, notiert euch, was ihr über Gott kennenlernt. Am Ende vom ersten Jahr, wenn ihr durch seid, habt ihr schon ein erstes theologisches Werk euch selbst erarbeitet, Wissen über Gott. Ihr kennt ihn schon viel besser, dann macht ihr weiter im zweiten Jahr. Und das ist wohl auch ein Geheimnis dann, warum die Arbeit in Indonesien immer noch weitergeht. Obwohl wir unseren ersten Besuch schon absagen mussten, aber sie genauso aufbauen, weitermachen dann, wie wir es auch gemacht hätten drüben. Lernt einen Gott kennen. Der allein wahre Gott, sein Sohn Jesus Christus, unser ewiger hoher Priester. Ein Geheimnis des ewigen Lebens auch. Vers 3, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Meister, kennst du ihn? Hast du Gemeinschaft mit ihm? Kennst du ihn in allen Beziehungen auch? Wenn nicht, investiert Zeit dafür. Es lohnt sich, ganz bestimmt, auch in Sachen dann, die du dir nicht vorstellen kannst, vielleicht, wie ich mir auch nicht vorstellen konnte vor einem Jahr, was passiert natürlich. Aber das ist umso wichtiger dann, zu wissen, auf wen du vertraust, dass er dich weiterführt, dass nichts aus seiner Hand läuft, dass alles Sinn macht in seiner Planung, die er alles festgelegt hat, zuvor bestimmt hat, vom Mutterleib an sogar, wie es beim Paulus hier der Fall auch war, so auch bei uns, bei mir, bei dir auch. Und danke ihm dann, was passiert in deinem Leben? So wie ich und die Gedi auch dann eigentlich dankbar sein können, was passiert ist. Warum? Nicht, dass ich meine Gehirnblutung habe, jetzt halbseitig gelähmt bin und alles Mögliche dann, sondern, dass viele Sachen geblieben sind, wo ich noch machen kann. Zum Beispiel, ich sitzen kann und einigermaßen verständlich zumindest noch zu euch sprechen kann und denken kann. Dann in der Intensivstation oder auch in Staffelstein dann, da gab es sehr viele Beispiele auch mit solchen Sachen dann, wo man sieht, was die alles nicht können. Nicht reden können, nicht denken können, nicht verstehen können, was der andere sagt, nicht einmal deuten können irgendwas. Und da darf man einfach dankbar sein dann, was noch funktioniert bei mir. Auch das ist Gnade. Alles in den Händen und Planungen, Festlegungen unseres Gottes, dass die Blutung nicht vielleicht noch 2 Zentimeter weitergegangen ist dann im Hirn und noch mehr ausgelöscht hat im Hirn. Kennst du deinen Gott? Der Dienst unseres Herrn Jesus, der hohe Priester, ist ganz wichtig, auch da viel durch den Kopf gegangen, auch dann während dieser Zeit. Die erste Hälfte, die kennen wir natürlich, über die machen wir uns oft Gedanken. So wie im Alten Testament alljährlich einmal der hohe Priester ins innerste Heiligtum gegangen ist, wo Gott residiert hat, der Thron Gottes im Prinzip war, die Herrlichkeit Gottes war, mit der Bundeslade, mit Blut, Opferblut gebracht hat, als Sühnung, als Bedeckung für Sünde dort, als Vorbild auch das endgültige Opfer von Herrn Jesus, das er gebracht hat. Und im Hebräerbrief oft lesen wir, dass der Jesus gekommen ist, dann, um ein endgültiges Opfer zu bringen. Nicht jedes Jahr wieder und wieder und wieder und wieder. Einmal am Kreuz gestorben ist, zu festgelegten Zeitpunkt, um mit seinem Blut selbst ein Opfer zu bringen, das allein in der Lage war, Sünden auszulöschen, gut zu machen, das Gericht zu tragen. Das wissen wir. Diesen Dienst des hohen Priesters kennen wir. An den denken wir oft, auch beim Brotbrechen, beim Abendmahl oft dann. Der ist ganz wichtig. Und deswegen heißt es auch, dass sich Jesus dann nach diesem Dienst in den Himmel aufgefahren ist, um sich zu setzen zur Rechten der Majestät und zu sitzen. Ein hoher Priester, der sitzt, hat nichts mehr zu tun. Deutlich gemacht, dieses Opfer ist getan. Ein für alle Mal, heißt im Hebräerbrief. Kein Opfer bleibt mehr übel zu tun. An diesen Dienst denken wir oft. An den zweiten Dienst aber, der mir wichtig geworden ist, dann denken wir weniger. der hohe Priester auch, hat einen weiteren Dienst auch gehabt, nicht nur einmal im Jahr. Und vielleicht ist er aus Urlaub. Nee. Auch er hat jeden Tag noch einen Dienst gehabt, in den Vaterraum zu gehen, da wo ein Räucheraltar war und Leuchter waren hier, um da was zu machen, dann früh Lichter anzuzünden, dann abends wieder auszulöschen dann. Und mehr noch dabei, ein Räucheraltar auch dann zu räuchern dann, nicht nur tagsüber, sondern auch die ganze Nacht über, dann musste hier ein Rauchopfer dargebracht werden. Ein Rauchopfer im Alten Testament, im Neuen Testament auch. Ein Sinnbild, ein Zeichen hier für Gebete eigentlich dann. Der Räucheraltar im Heiligtum, der musste ständig brennen, da musste ständig was hochgehen. Früh neu wieder was aufgelegt, abends dann das Genügen ist für die Nacht dann auch dann. Das ist der andere Dienst vom Hohen Priester im Alten Testament. Was zeigt das als Vorbild für unseren Hohen Priester im Himmel? Der Herr Jesus, auch er ist hoher Priester, der ein beständiges Werk noch hat. Er hat sich gesetzt, ja, aber er steht auch. Wann steht er? Zum Beispiel, ein Beispiel, wisst ihr natürlich, ja, ist zu dumm zu fragen. Apostelgeschichte 7, Vers 55, als Stephanus gesteinigt wird. Er blickt den Himmel auf und sieht den Herrn Jesus sitzen zur Rechten Gottes her. Nein, stehen. Zu diesem Zeitpunkt steht er zur Rechten Gottes. Warum? Zu diesem Zeitpunkt vollführt er einen Dienst. Er tritt ein für den Stephanus zum Beispiel da vor Gott. So wie der Jesus auch als hoher Priester eintritt, ständig für uns. Hebräer 9, Vers 24, Christus ist nicht eingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, hier auf der Erde mit der hohen Priester, sondern in ein echtes, ins echte Heiligtum, im Himmel selbst, heißt er, um, was heißt hier dann, für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Genau wissen wir ja vor 2000 Jahren einmal, aber hier steht was anderes, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen, für die Gläubigen. Jetzt, nicht nur vor 2000 Jahren. Das heißt, auch für uns steht er. Er sitzt nicht nur, er steht auch, um ständig für uns vor Gott zu erscheinen und Dienst zu tun. Er auch Opfer hier, Sinnbild für Gebet, um für uns einzutreten, zu beten. So wie er für Stephanus hier eingetreten ist, um zu beten für ihn, dass er seinen Glauben bis zum Ende durchbewahrt. Morgen für morgen, Abend für Abend muss der Räucherwerk dargebracht werden vom Hohen Priester im Heiligtum. So ist auch unser Jesus dann für uns ständig, beständig vor dem Thron Gottes, um für uns einzutreten. Habt ihr darüber auch schon mal nachgedacht? Ich muss gestehen, bevor ich da in Staffelstein angelegen war für 5 Monate, habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich habe immer darüber gelesen. Aber Gott, das ist mir dann wichtig geworden dann hier. Liegt nicht an mir, dass ich nächsten Morgen noch aufwache zum Beispiel, dass mein Glauben noch da ist, dass ich noch weiß, wer der Jesus ist, was die Bibel ist. Der Jesus ist, der für mich eintritt, betet für mich, dass mein Glaube nicht aufhört, so wie er für Petrus auch eingetreten ist, dass sein Glaube nicht aufhört, heißt es. Petrus, Simon, Simon, ich bin der Teufel, wollte deiner begehren, wollte dich sichten, aber ich bin für dich eingetreten, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Peter ist ein schönes Beispiel, obwohl er zwischendurch Probleme gehabt hat, dumme Sachen gemacht hat, wo jeder gedacht hat, jetzt ist aus mit ihm, den kannst du abschreiben. Nein, der Jesus ist es, der dafür verantwortlich ist, dass sein Glaube nicht aufgehört hat, dass er Buße getan hat, zurückgekehrt ist auch. So ist unser Jesus auch. Er ist jetzt im Himmel, im echten Heiligtum vor Gott, um für uns ständig zu erscheinen, einzutreten. Nicht nur früh und Abend, mit der Hohe Priester, mit dem Räucherwerk, sondern beständig. Dieser, heißt im Hebräer 7, ist sogar besser als der Hohe Priester hier auf Erden. Natürlich, warum ist er besser, der Jesus? Der Jesus als Hohe Priester ist besser, weil er in Ewigkeit bleibt. Er stirbt nicht und muss nicht schlafen nachts. Der Jesus bleibt also in Ewigkeit und hat ein ewiges, unveränderliches Priestertum. Daher vermag er, der Jesus, diejenigen völlig zu erretten, durchzuführen bis zum Ende, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für immer für sie zu verwenden, vor Gott. Hebräer 7, 24, 25. der Dienst, der zweite Dienst des Hohen Priesters, unseres Herrn Jesus Christus. Er sitzt nicht nur das ewige Opfer am Kreuz, die Grundlage unserer Erlösung, er steht auch, um beständig für uns zu erscheinen, beständig für uns zu beten, dass wir, die Gläubigen, durchhalten bis zum Ende, dass unser Glaube auch nicht aufhört. Das kann unser Vertrauen dann sein. Auch wenn man nicht weiß, wie lange man noch gut denken kann, so wie am Samstag vor einer Woche, da wurde ich wieder mal im Klinikum mit Notarzt eingeliefert, Verdacht auf eine neue Blutung. Noch so ermutigt dann, hat die Ärztin dann gemeint, nach dem ersten CT, ja, schaut aus, als ob es eine neue Blutung wäre, und dann war sie verschwunden für eine Stunde. Sehr ermutigend, aber auch da, natürlich kann man wohlgemut sein, okay, vielleicht ist es eine neue, dann könnte es sein, dass er am nächsten Tag ich nichts mehr weiß. Auch die GD vielleicht nicht mehr kennt dann. Aber der Jesus, er tritt ein für uns immer. Er ist unser ewiger hoher Priester. Er erscheint ständig für uns. Gerade dann, wenn es der Fang kommt, wie beim Stephanus dann zum Beispiel. Und darauf dürfen wir bauen auf jeden Fall. Ob wir es merken oder nicht, Gefühle sind mir egal. Das Wissen darüber, das genügt uns. Kapitel 17, Johannes Evangelium, Vers 11, folgende. Sehen wir dann, für was er betet und für wen er betet. Eines am was wir gleich festhalten können, das betet er, Vers 13, dies rede ich, damit sie, die Gläubigen, meine Freude völlig in sich haben. Das eine ist natürlich dann, dass wir haben dürfen, oder Jesus dafür eindeutet, dass wir seine Freude in uns haben dürfen, egal was ist. Und zwar die echte Freude, die nicht abhängig ist von menschlichen Sachen, von Wohlergehen hier, dann so wie manche sagt, dein bestes Leben jetzt, gibt es da so, ihr Lehrer, Entschuldigung, Amerika, aber die halt bis hierher ausgestrahlt werden dann. Gut, wenn solche Prediger hier sagen, dein bestes Leben jetzt, du musst dich wohlfühlen hier und jetzt. Wenn das stimmt natürlich, dann schaut es schlecht aus um den Prediger und um die, die sowas haben wollen, weil es stimmt nur für Leute, die nach dem Leben in der Hölle landen. Die können sagen, das beste Leben jetzt. Und danach wird es nur schlechter dann, nach dem Leben hier jetzt. Alle anderen können darauf vertrauen, dass echte Freude erst nach dem irdischen Leben hier kommt. Und dass alles, was hier passiert, letztendlich dann zu unserer Freude passieren soll, sagt der Jesus. Alle Gebete von Herrn Jesus, wenn er dafür betet, dürfen wir auch im Bewusstsein haben, alle Gebete des Herrn Jesus sind im Einklang mit dem Willen Gottes, mit dem Vater, heißt es, und werden zu 100% erhört. Wenn wir sehen, dass der Jesus für Sachen betet, für uns, dass wir auch im Bewusstsein das lesen dann. Unsere Gebete werden nicht alle erhört, was manchmal ganz gut ist oder immer ganz gut ist dann, wenn sie nicht erhört werden. Daher weiß es besser. Aber die Gebete von Herrn Jesus, die sind zu 100% gehen die in Erfüllung. Was der Jesus betet, das wird sich auch erfüllen. Auch das dürfen wir hier im Hinterkopf behalten dann und uns darüber schon freuen. Auch das kann schon Grund unserer Freude sein. Wenn wir sehen, dass der Jesus da für uns betet, beständig vom Thron Gottes erscheint. Das allein ist dann Grund der Freude schon. Wie beim Petrus dann zum Beispiel, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Auch das kann Grund der Freude sein. Der Herr Jesus tritt für uns ein, dass unser, mein, dein Glaube nicht aufhört. Dürfen wir uns abmühen dann, gut, wir dürfen jeden Tag darum beten, sollen auch darum beten, ist klar, ja, aber die Gewissheit dürfen wir haben, der Herr Jesus ist der Garant dafür, dass wir sicher ins Vaterhaus geführt werden. Er ist treu und führt uns bis zum Ende. Also bitte der Herr Jesus, Vers 11, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und Vers 15, 16, 17 genauso noch dann, er bittet, dass die Gläubigen bewahrt werden bis zum Ende hier. Bis sie im Himmel wirklich auch schon sind. Bewahrung der Gläubigen ist ein Gebet, es in Erfüllung geht auch. Der Jesus betet im hundertprozentigen Einklang mit dem Willen des Vaters. Und daher wird jeder echte Gläubige auch bis zum Ende bewahrt, weil der Jesus bittet dafür. Beständig auch dann. Was ist das für ein, gibt es einen besseren Grund für heute als diese Zusage, dieses Gebet an Jesus? Wir dürfen darauf vertrauen. Der Paulus schreibt das gerade dann über diesen Herrn Jesus Christus, dass etwas Besseres gibt für uns im Moment, als dass er gestorben ist und aufgefahren ist im Himmel. Gibt es da was Besseres? Im Römerbrief steht es, Römer 8, Vers 4 und 30 zum Beispiel, Christus ist es, der gestorben ist. Ja, aber noch mehr, noch besser. Er ist auferweckt worden und noch besser, er sitzt zur Rechten Gottes, um sich für die zu verwenden, für uns zu verwenden. Noch besser, noch wichtiger als das erste, der erste Dienst, das Opfer von Jesus am Kreuz, die Grundlage unseres Glaubens natürlich dann, ohne der nichts geht. Noch besser jetzt ist aber, dass er jetzt vor dem Thron Gottes immer noch sich für uns verwendet, dafür arbeitet, kämpft jeden Tag dann, betet auch dann, dass wir seine Erlösten dann auch sicher ans Ziel gelangen. Nicht aufgeben, zwischendurch das Handtuch werfen dann, alles über Bord werfen dann. Wer es über Bord wirft, der zeigt nur dann, dass er nie errettet war, erlöst war, wie wir noch sehen werden dann. Also es ist noch besser hier, als das Wissen über das Kreuzeswerk hier, die Grundlage natürlich, ohne die gar nichts geht. Aber noch besser, da Jesus kümmert sich auch darum, dass dieses Kreuzeswerk hier für uns auch dann wirklich bis zum Ende dann Erfolg haben wird. Die erste Variante. Und so bittet der Jesus, Vers 15, Kapitel 17, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Die Welt ist schwierig natürlich, Gläubige werden verfolgt, haben Krankheiten, haben alles Mögliche dann. Aber der Herr behält uns hier, solange er will, bis unser Werk, seine Pläne hier ausgeführt sind, bis zum Ende dann. Und bewahrt uns vor dem Bösen, vor Satan, seinen bösen Mächten. Auch Satan hat keine Macht über uns. Auch wenn er zum Beispiel Petrus wollte Satan hier verfolgen, versuchen dann, abbringen vom Glauben. Den Hiob wollte er antasten, abbringen vom Glauben. Der Herr lässt es nicht zu. Die Gläubigen, die halten durch bis zum Schluss, weil es der Herr bewirkt und für sie eintritt jeden Tag. Bewahrt. Warum? Die Gläubigen sind Eigentum des Vaters, gegeben dem Sohn, dass er sie bis zum Ende zum Himmel führt. In deinem Namen, Moment, Vers, Kapitel 17, Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Die Gläubigen sind dem Herrn Jesus aus der Welt gegeben. Dein waren sie, Vater, und mir hast du sie gegeben. Und sie haben mein Wort gehalten und so weiter. Für sie bitte ich, nicht für die Welt, Vers 9. Für die, die du mir gegeben hast. Auch hier ganz absonderlich natürlich, sehr diskriminatorisch, der Jesus bittet nicht für die Ungläubigen. Er bittet nur für die, die ihm gegeben worden sind vom Vater, um sie bis zum Ende durchzuführen, zu bewahren. Kapitel 17, Vers 9. Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Nicht nur für die Gläubigen damals, für die Apostel, Jünger und so weiter, auch für die, die in den letzten 2000 Jahren zum Glauben kommen. Auch die wurden dem Herrn Jesus gegeben. Auch die führt der Herr Jesus sicher in den Himmel. Auch für die bittet er dort ein, dafür jeden Tag beständig hier vor dem Thron Gottes, heißt hier im Vers 20. Und so dürfen wir sehr getrost zu sein und dankbar auch sein. Dankbar zu sein, Nummer eins, dass wir zu denen von Gott, vom Vater, dem Sohn Gegebenen gehören. Weil für die bittet er, für die ist er gestorben auch dann, heißt hier. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Lesen wir auch in Johannes 6, Vers 37. Und von allem, was du mir gegeben hast, heißt im Vers 39, werde ich nichts verlieren. Wieder so eine Zusage. Alle dem Sohn, dem Herrn Jesus, dem hohen Priester, vom Vater gegebenen, für die ist er gestorben, für die bittet er und wird keinen davon verlieren, keinen einzigen. Zusage, 100%. Grund der Freude und der Zuversicht von uns. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir, ich gebe ihnen ewiges Leben. Selbe im Kapitel 17 hier, da hieß es dann, Macht ewiges Leben zu geben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Und so weiter. Da ist es hier Garant mit seinem zweiten Teil des hohen priesterlichen Dienstes. Täglicher Garant, täglich tritt er für uns ein, vor dem Thron Gottes, so wie im Alten Testament im Heiligtum hier, das ja auch Opfer dargebracht worden ist, beständig als Sinnbild, als Vorbild dafür. So ist jetzt unser besserer hoher Priester, der ewig lebt, ewig dafür eintritt, 24 Stunden am Tag, nicht stirbt, nicht abtreten muss, tritt für uns ein, dann, um uns zu bewahren, dass unser Glaube nicht aufhört, unser Vertrauen nicht aufhört, um uns sicher bis zum Ende zu bringen. Philipper 1, Vers 6. Paulus ist gute Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, Jesus, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi, bis zum Ende. Der Herr Jesus hat den Glauben angefangen in uns, er wird ihn auch vollenden. 100%. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hebräer 12, Vers 2. Das ist unser Herr Jesus. Aus diesem Grund leide ich dies, sagt der Paulus auch. Denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er, der Herr Jesus, der hohe Priester, mächtig ist, das ihm anvertraute Gut bis auf jeden Tag zu bewahren, durchzubringen hier. Judas 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken, mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, ihm sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt. Das ist unser Jesus. Die Seinen, die Gläubigen, wurden ihm gegeben. Er ist der Anfänger des Glaubens, Grundlage am Kreuz gelegt hier. Gesetzt, da gibt es nichts mehr hinzuzutun. Die Grundlage ist gelegt, die hält auf Ewigkeit. Aber weiterhin steht er auch vor dem Thron Gottes, um sich für jeden Gläubigen, für jeden, der ihm gegeben worden ist vom Vater im Himmel, zu verwenden, dass der Glaube nicht aufhört, dass sie bewahrt werden vor dem Bösen, vor Angriffen, vor Verzweiflung, vor Handtuchwerfen oder vor sonst irgendwas. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Heißt Vers 11, das Gebet von Herrn Jesus. Und das Ziel dann, auch sein Gebetsanliegen, in Vers 24, Kapitel 17. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir seien auf Ewigkeit, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen in alle Ewigkeit. Alle, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Gründlich und der Welt. Dürfen wir auch daran denken. Das Anliegen, das Eintreten vom Sohn Gottes, unserem hohen Priester, ist, dass alle, die ihm gegeben worden sind vom Vater, er ans Ziel bringt. Dass alle, die ihm gegeben worden sind, für die er gestorben ist am Kreuz, für die er bittet jeden Tag, dass die in alle Ewigkeit seine Herrlichkeit sehen und anbeten. So wie die Bäume zum Beispiel, Psalm 96, so auch wir in alle Ewigkeit, ihn, den Vater und den Sohn. So wie es in Offenbarung heißt, der Thron Gottes, des Vaters und des Lammes. Ein Thron. Offenbarung 4 und 5, da ist er schön dargestellt auch dann. Die Herrlichkeit, wo wir unseren Herrn und Vater und unseren Erlöser hier für Ewigkeit anbieten dürfen. Die wieder auf Ewigkeit diese Gemeinschaft haben. Gegeben worden, auch dann ein letzter Gedanke noch zum Mitteilnehmen dann. Gegeben worden sind wir, die Gläubigen, ihm, die er erkauft hat, auch als was? Als Liebesgeschenk. Auch bei Johannes 17 hier, ständig kommt nämlich darin vor, dass der Vater den Sohn geliebt hat und deswegen wir ihm gegeben worden sind, als Liebesgeschenk, als Hochzeitsgeschenk vielleicht auch dann mal im Vorausblicken auch dann auf das große Hochzeitsmahl dann, Offenbarung 19, 20, 21 dann. Und der Zielpunkt ist dann, dass das Lamm Gottes, der ewige hohe Priester, dann zusammengeführt wird mit seiner Brautgemeinde, mit seinen Erlösten, mit den von ihm gegebenen, um auf alle Zeit intensivste intimste Gemeinschaft zu haben, dann als ein Hochzeitsgeschenk sind wir auch. Und darüber dürfen wir darüber nachdenken dann. Und ein allmächtiger Gott, ein allmächtiger Bräutigam, der wird es auf jeden Fall nicht zulassen dann, dass ihm ein kostbares Hochzeitsgeschenk vom Vater im Himmel dann genommen wird, vom Teufel oder von sonst jemandem. Gründe der Freude und Zuversicht, lest euch da im Hebräerbrief mal in diesem Blick hier durch. Johannes Kapitel 17 auch durch. Macht dann Notizen darüber, über unseren Herrn und Gott. Am besten noch die ganze Bibel auch dann, so wie unsere indonesischen Geschwister auch angefangen haben. Das Wesen Gottes, unseres Heilandes hier und seines Planes und Handels hier aus der ganzen Bibel hier sich zu erarbeiten dann. Und dann können wir auch dann zuversichtlich sein, egal was kommen mag. Wir kennen unseren Gott, unseren hohen Priester, der für uns, die Gläubigen, am Kreuz gestorben ist, stellvertretend unsere Sünden getragen hat. Aber noch mehr noch, der jetzt lebendig, ewig lebt im Himmel, vor dem Thron des Vaters steht, um sich für uns zu verwenden, für die Gläubigen. Für sein Liebesgeschenk vom Vater gegeben, für alle Ewigkeit, um auf ewig bei ihm gemeinsam Gemeinschaft zu haben. Dann. Amen.